Kolonialismus, meine Damen und Herren, deutscher Kolonialismus mit allem drum und dran. Aufhänger der ganzen Sache, dieser ganzen Reihe, die wir jetzt hier starten, waren ja Beiträge von mir auf TikTok und auf Instagram und ich glaube auch hier bei den Shorts zum Thema Ischtar-Tor, ne? Also so, da gibt es ja immer wieder Leute, die sagen, ah, das Ischtar-Tor, das ist ja geklaut worden von den Deutschen, so jetzt liegt, und das ist ja auch alles Kolonialismus, so jetzt liegt Irak bzw. Babylon in keinster Weise im kolonialen Einzugsbereich von dem Deutschen Reich bzw. von Deutschland. Auch die Nofretete-Büste ist in keinster Weise irgendein Kolonialraubgut. Das sind alles unterschiedliche Sachen. Wir haben hier auch das schöne Phänomen der deutschen Geschichte. Das ist alles verstrickt. Da laufen auch ein paar Sachen schön nebeneinander. Es gibt da auch Begriffe, die werden benutzt. Die heißen Montag das eine und Dienstag das andere. Und das dröseln wir jetzt alles auf. Und zwar von hinten nach vorne. Das heißt, wir fangen ganz klassisch auch mit diesen Überseekolonien an, die das Deutsche Reich halt in Afrika und Südostasien hatte. Und dann dröseln wir alles weitere auf und wir fangen erstmal damit an, das alles irgendwie zeitlich einzugrenzen. Der allseits bekannte Überseekolonialismus, auf den sich alle beruhen, der geht von 1884 von der Kongo-Konferenz, die da den Startschuss gibt, bis 1918. Das sind nach Adam Riese 34 Jahre. Das heißt, diese ganze Kolonialzeit vom Deutschen Reich dauert netto 34 Jahre. Das ist kürzer als die deutsche Teilung. Das ist kürzer als die polnische Teilung. Das ist kürzer als der Deutschordenstaat. Das ist kürzer als die Ostkolonisation und das ist auch kürzer als irgendwelche deutschen Adelshäuser, die sich irgendwo einheiraten. Ich nehme jetzt hier explizit mal das Beispiel der zweiten Romanow-Dynastie, die mit Katharina der Großen anfängt im 18. Jahrhundert und dann auch 1918 endet. Ich möchte hier nichts kleinreden, aber ich möchte hier halt auch einfach nichts aufbauschen und es hat bei dieser ganzen Diskussion auch immer erwähnt zu werden, das deutsche Kolonialreich dauerte nur 34 Jahre. Dann haben wir, wie schon gesagt, da auch noch ein paar Sachen parallel mitzulaufen. Denn was immer wieder gerne vergessen wird oder was nicht so häufig zur Sprache kommt, ist, dass die Deutschen oder beziehungsweise die Leute aus den deutschen Ländern, das ist eine der größten Auswanderungsgruppen überhaupt auf der Welt. Und der Fokus ist hier nicht Afrika oder Südostasien, der Fokus ist hier Nordamerika, Südamerika und halt auch Russland, Stichwort Deutschrussen, das ist nochmal ein Thema für sich. Ja, keine Angst, das gehen wir alles in dieser Reihe durch, aber speziell bei Südamerika wird ja auch immer wieder da ein bisschen gewitzelt, hahaha, 45 sind ja ganz viel Deutsche irgendwie nach Südamerika gezogen. Ja, das sind die, das war aber die vierte Auswanderungswelle. Und parallel zu diesen ganzen Kolonien, die da in Afrika und Südostasien am Start waren, wandern halt einmal zu den Revolutionen 1848 explizit Katholiken nach Südamerika aus und dann nochmal zu der Gründung des Deutschen Reiches, also 1871, zur Zeit auch der deutschen Einigungskriege. Da wandern auch wieder, Stichwort Kulturkampf, da wandern die deutschen Katholiken auch nochmal nach Südamerika aus. So, und wie nennen die denn da ihre Niederlassungen, die sie da gründen, explizit auch in Chile, was ganz klar auch deutsche Arbeiter anwirbt? Wie nennen die ihre Niederlassungen? Na, Kolonie. Aber diese Kolonien sind komplett andere Kolonien als die in Afrika und Südostasien. Und wo wir schon bei dieser wunderbaren Thematik sind mit Sachen Kolonien, hat auch nochmal der Soldatenhandel angesprochen zu werden, der auch immer ein bisschen hinten runterfällt. Ne? So, wenn man den Schiller irgendwie durchnimmt, dann kommt das vielleicht irgendwie vor. Aber zwischen den großen Auswanderungswellen aus Deutschland, also einmal haben wir den Dreißigjährigen Krieg, wo ganz viele Protestanten Deutschland verlassen, und dann haben wir, wie gesagt, das 19. Jahrhundert, wo ganz viele Katholiken das Land verlassen. Zwischendurch haben wir dann halt diesen Soldatenhandel, wo sich bestimmte deutsche Staaten, hier Stichwort Hessen-Kassel, refinanzieren dadurch, dass sie halt ihre Soldaten vermieten, verpachten an andere Länder, unter anderem auch an die East India Trading Company, also an die Ostindien Company von Großbritannien. Und die sind da auch irgendwie beim Kap-Regiment am Start beim Kaper-Regiment. Und hier auch der kleine lustige Hinweis. Also so der kopflose Reiter bei Sleepy Hollow ist explizit ein Hesse und das geht auf diese historische Begebenheit zurück. So, am Anfang habe ich ja schon den Zeitrahmen von den deutschen Kolonien benannt, also 34 Jahre, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und jetzt reden wir einfach mal auch ein bisschen über das Zeitalter, in dem sich das Deutsche Reich dazu entschlossen hat, irgendwie Kolonien auf anderen Kontinenten aufzuziehen. Also wir sind, wie gesagt, im 19. Jahrhundert und wie wir alle wissen, 1871 gründet sich dann finalmente das Deutsche Reich. Und das Deutsche Reich ist aus dem Stand nach den USA und nach Großbritannien die drittstärkste Volkswirtschaft auf der Welt. Warum ist es die drittstärkste Volkswirtschaft aus dem Stand auf der Welt? Naja, der Hintergrund ist der Deutsche Zollverein, der sich 1834 unter der Ägide von Friedrich Wilhelm III., dem preußischen König, gründet und wird halt immer ein bisschen größer. Das ist auch so diese ökonomische, diese wirtschaftliche Karte, die Preußen dann schließlich auch mitspielt, neben der militärischen Karte, zu der Vereinigung von Deutschland und auch um Österreich-Ungarn auszuspielen. Dann sind wir hier im 19. Jahrhundert auch ganz klar an einer Zeitenwende. Also die Neuzeit nimmt jetzt hier so langsam mal ein bisschen Fahrt an. Und wir sind hier auch zu einer Zeit, wo bestimmte Kolonialreiche einfach Puff gemacht haben oder sich verkleinert haben nach den Napoleonischen Kriegen. Also explizit das spanische Kolonialreich hat Puff gemacht, ist de facto nicht mehr existent im 19. Jahrhundert. Und das portugiesische Kolonialreich hat sich massiv verkleinert. Und es hat hier auch ganz klar gesagt zu werden, die Zeit, die hohe Blütezeit des Überseekolonialismus ist im 19. Jahrhundert eigentlich vorbei. Dieser Drops ist eigentlich gelutscht. Aber die Großmächte checken das irgendwie nicht. Und aus deutscher Sicht, beziehungsweise aus brandenburgisch-preußischer Sicht, hat hier auch ganz klar erwähnt zu werden, also das ist nicht das erste Mal, dass irgendwie versucht wird, in diese ganze Sache, in dieses ganze Geschäft in Sachen Überseekolonie und Sklaverei mit einzusteigen. Denn nach dem 30-jährigen Krieg, Ende des 17. Jahrhunderts, hat Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst von Brandenburg, versucht, da irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen, bei diesem ganzen Geschäft mit den Überseekolonien und mit der Sklaverei. Aber das Ding ist gescheitert, weil der Weg ist zu weit, der Weg ist zu beschwerlich. Man muss da erstmal an den ganzen etablierten Kolonialmächten wie Niederlande, Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal und England vorbei. Und die Lage passt einfach nicht. Und es kann hier auch gerne nochmal erwähnt werden, also auch Polen-Litauen hatte mal eine Kolonie, auch Österreich-Ungarn hat sich irgendwie versucht in diesem ganzen kolonialen Business. Österreich-Ungarn ist gescheitert und Polen-Litauen, naja, da kam dann die polnische Teilung dazwischen. Können wir auch nochmal eine Liste machen mit allen gescheiterten Kolonialversuchen, wie dem auch sei. So, es ist nicht das erste Mal, dass das versucht wird und das Interessante ist, Bismarck weiß das. Otto von Bismarck, der Reichskanzler, wie wir alle wissen, zu der damaligen Zeit, der weiß das und der sperrt sich die ganze Zeit gegen diese ganzen kolonialen Vorhaben. Aber hier haben wir auch ein Grundproblem bei Bismarck. Bismarck weiß das alles, aber er erklärt sich seinen Leuten nicht und stempelt die dann im Prinzip alle als doof ab. Und da wir jetzt offiziell bei Bismarck sind, kommen wir jetzt zur Kongo-Konferenz im Jahre 1884. International auch bekannt als die Berliner Konferenz und nicht zu verwechseln mit dem Berliner Kongress im Jahre 1878. Beim Berliner Kongress 1878 geht es um den Balkan, um Südosteuropa und wie sich da die Großmächte einigen. Das Ganze ist auch nochmal interessant bei zwei nicht unwesentlichen Fragen. Es wird ja immer wieder so gerätselt, naja, ab wann droht denn so der Erste Weltkrieg? Der Erste Weltkrieg droht ab 1878, ab dem Berliner Kongress, weil so diese ganzen Zuständigkeiten auf dem Balkan zwischen Österreich-Ungarn und dem Osmanischen Reich und den ganzen Staaten, die sich da Stück für Stück rauslösen, sei es jetzt Serbien, Albanien oder meinetwegen Griechenland, das führt zu Reibereien. Und Bismarck hat so die Idee, okay, 1878, naja, dann setzen wir uns hier in Berlin hin. Wir haben ja mit der ganzen Sache nichts zu tun. Wir wollen mit der ganzen Sache auch nichts zu tun haben. Wir sind da ja auch sehr schön neutral. Also setzen wir uns hier im neutralen Berlin hin und regeln diese Sache. Und das ist auch so der Weg, den Bismarck eigentlich auch weiterführen möchte. Aber Bismarck hat im Rücken die ganzen jungen Wilden, die berauscht sind vom vereinten Deutschen Reich, ne? So, hurra, wir sind jetzt wer, hurra Deutschland. Und wir möchten jetzt genauso wie die anderen Großmächte, sei es jetzt Frankreich, die wir jetzt gerade besiegt haben, huhu, oder meinetwegen wie Großbritannien, mit denen wir auch irgendwie verschwippt und verschwagert sind, wir möchten jetzt auch Kolonien haben, so wie die. Also kommt es zu der Kongo-Konferenz. Da geht es offiziell um die Zuständigkeiten der Handelswege und um Belgien und wie die ganze Sache geregelt wird. Das ist aber auch gleichzeitig so der Startschuss für den Wettlauf in Afrika. So, und nachdem ich jetzt die jungen Wilden erwähnt habe, die da dem Bismarck im Rücken sitzen, kommen wir zu der locker flockigen Frage, wer hat denn jetzt Schuld an der ganzen Sache, auch mit den ganzen Eskalationen, die da vonstatten gehen? Denn wenn es irgendwie um diese ganze Frage mit der preußischen Kolonialzeit, mit der Kolonialzeit vom Deutschen Reich geht, da wird ja mal sehr gerne auf den kleinen Willi gezeigt, wie ich Wilhelm II. Immer so gerne nenne, oder eben auf den alten Otto. So, jetzt ist es nun aber so, dass sich ab den 1840ern immer mal wieder so Kolonialgesellschaften gründen, zuerst verstärkt in den klassischen Hansestädten Hamburg und Bremen, dann im ganzen Land und halt auch in Berlin. Und an diesen Kolonialgesellschaften kannst du dir Anteile kaufen. Dieses Vorgehen ist absolut üblich in dieser ganzen Frage mit den Kolonien und auch mit den Sklaven, also auch unter Friedrich Wilhelm, dem großen Kurfürsten. Ende des 17. Jahrhunderts gab es die Brandenburg-Afrikanische Kompanie, die wahrscheinlich allererste Aktiengesellschaft hier in den deutschen Landen. Die Brandenburgisch-Afrikanische Kompanie wird dann schließlich eingestampft, weil es ist zu weit, es ist zu teuer, es ist zu anstrengend, diese ganzen Kolonien irgendwie aufzubauen oder zu erhalten. Aber auch andere Länder haben Westindien-Kompanie, Ostindien-Kompanien, Südostasien-Kompanien, egal ob du nach Portugal, Frankreich oder eben die ganz bekannte East India Company nimmst da in England. Diese East India Company war aber im 19. Jahrhundert schon irgendwie aufgelöst oder beziehungsweise wurde dann in den Staat verschmolzen von Großbritannien. Selbst Polen dann noch in den 90er, 30er Jahren hat eine Kolonialgesellschaft gegründet, weil man sich da irgendwie gedacht hat, okay, versuchen wir es nochmal. Und wie gesagt, an diesen Kompanien konntest du dir Anteilsscheine kaufen, in der Hoffnung, irgendwie Rendite zu machen mit dieser ganzen Kolonie- und Sklavengesellschaft. Diese ganzen Kompanien, die kaufen sich auch gegenseitig auf oder fusionieren miteinander. Wir sind hier explizit auch in dem Bereich Aktienspekulation. Und wirklich Gewinn werfen diese Kompanien, egal wie sehr sie sich gegenseitig aufkaufen oder egal wie sehr sie miteinander fusionieren, wirklich Gewinn werfen diese Gesellschaften nie wirklich ab. Denn der Weg ist zu weit, es ist zu kostspielig, es ist unglaublich kompliziert, diese ganzen Kolonien zu errichten und dann auch zu unterhalten. Also Großbritannien, Portugal und Spanien hatten ja Jahrhunderte Zeit, da sich irgendwie einzuspielen. Und hier versucht man im Prinzip innerhalb von historischen 10 Minuten das Tagespensum dieser unglaublichen etablierten Großmächte aufzuholen. Das alles erledigt sich dann 1918 und da kommt es dann auch nochmal zu gewissen kruden juristischen Nachspielchen, also speziell hier auch bei der Kakao-, Land- und Minengesellschaft beziehungsweise deren Nachfolger oder irgendwie, die versuchen dann noch irgendwie so Schadensersatz irgendwie rauszukriegen, weil die halt aufgelöst werden und weil das ganze Geld dann im Prinzip futsch ist, aber diesen Schadensersatz kriegen die dann natürlich nicht. Und wer jetzt wissen möchte, ob er selber damit irgendwie was zu tun hatte oder seine Familie, der kramt vielleicht noch mal in den Unterlagen vom Urgroßvater.